willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ebenfalls willkommen.
Thema diesmal die doppelte Staatsgründung. Deutsch-deutsches genau. Thema, oder?
Das ist ein deutsch-deutsches Thema, weil im Jahr 1949 wurden ja zwei deutsche Staaten gegründet und in diesem Jahr jährt sich das alles sozusagen in einem runden Geburtstag und gleichzeitig ist das Jahr 1989 35 Jahre her, wo wir sozusagen diese doppelte Staatsgründung wieder rückgängig gemacht haben, in Anführungsstrichen. Und deswegen ist es allemal Grund, darüber nachzudenken, wie das eigentlich alles angefangen hat und warum vor allem es dazu kam. Und unter welchen, ich sag mal, Umständen diese beiden Staaten gegründet wurden und wie unterschiedlich sie sich dann letzten Endes auch auseinanderentwickelt haben, was wir nicht zuletzt jetzt sehen, wo Menschen einfach eine völlig andere Wahrnehmung offenbar der Realität haben, im Osten im Gegensatz zu denen im Westen, nicht pauschal, aber schon sehr viele.
Und merklich.
Ja, man könnte sagen, merklich, genau. Aber das ist natürlich jetzt nicht mit einer einfachen Erklärung sozusagen damit klar, sondern das ist ein Teil einer Erklärung. Viele Dinge sind auch in der letzten Zeit erst entstanden, aber eben viele Grundierungen, sage ich mal, in den Überzeugungen und in den Lebenseinstellungen und in den Verhaltensweisen haben sich eben entwickelt in der Zeit zwischen 1949 und eben 1989-90. Das waren ja immerhin 40 Jahre. Und die Menschen, die damals gelebt haben, die sind jetzt in den 70ern. Also durchaus noch Teil der diskutierenden Gesellschaft. Die sind Wählerinnen und Wähler und sie beeinflussen unsere Gesellschaft natürlich massiv. Und wir sehen das jetzt in Brandenburg und Thüringen und in Sachsen und in anderen Teilen dieses Landes eben besonders stark durch die Hinwendung nicht nur zur AfD, sondern eben auch zum BSW. Wobei viele im Westen einfach nur Kopfschütteln sagen, Sarah Wagenknecht, hallo, kommunistische Plattform, wie bitte? Ja, wollen wir das jetzt wiederholen? Oder also eine ganz merkwürdige Konstellation.
Ist ja noch lustiger, also dass die CDU tatsächlich erwägt, mit denen irgendwie zu koalieren, obwohl Sarah Wagenknecht genau der Grund ist, warum sie nie mit der Linkspartei koalieren wollten. Ja, und das ist alles völlig absurd geworden hier.
Ja, aber wir sind eben in einer schwierigen Situation. Und das war damals 1949 unter ganz anderen Umständen eben auch. Ich sage einfach nur mal so zur Erinnerung. Deutschland hatte den Krieg verloren 1945 mit der Kapitulation. Und das Land war zerstört weitestgehend. Es wurden die ersten Informationen verbreitet über den Holocaust als monströses Verbrechen der Deutschen während des Zweiten Weltkrieges.
So früh schon, aber diskutiert worden ist das noch nicht in der Gesellschaft, ne?
Doch, es stand in den Zeitungen, da gab es ja die großen Prozesse, der erste Nachkriegsprozess, der große, der war ja schon 1946 beendet, der Nürnberger Prozess. Und da ist es ja doch darum gegangen, da stand dicke Balkenüberschriften in der Zeitung. Die Alliierten haben vielfach Menschen durch die geöffneten Konzentrationslager geführt und sie an Leichenbergen und allen möglichen anderen Dingen vorbeigeführt. Also das war schon bekannt, aber natürlich hat keiner darüber geredet, weil sich keiner vorstellen könnte, was das eigentlich wirklich bedeutet. Das ist ja auch eine der großen Wunden, die nach wie vor klaffen und wo wir einfach auch tatsächlich noch nicht die richtigen Vokabeln gefunden haben, um das irgendwie, ja, wie soll ich sagen, einzuordnen zunächst einmal. So, und die Menschen im Osten wie im Westen des Landes hatten wirklich anderes zu tun, als sich über Politik zu unterhalten. Die wussten irgendwie nicht so richtig, wie sie den nächsten Tag überstehen sollten. Und deswegen waren sie vielleicht auch ein bisschen desinteressiert und haben das nicht so richtig gesehen, was auf sie zukommt oder was eigentlich gerade passiert. Das würde ich Ihnen jedenfalls mal unterstellen als verstehenden oder gar auch entschuldigenden Grund. Was sie eben nicht gesehen haben, dass Deutschland im Osten und im Westen Teil des heraufziehenden Kalten Krieges wird, dass du auf der einen Seite den Kapitalismus hast, das war dann der Westen, und auf der anderen Seite den Sozialismus, das war dann der Osten. Auf der einen Seite war der große Oberonkel die Sowjetunion, und auf der anderen Seite standen drei Oberonkels, aber der größte waren die USA. Und die haben aus ihren ehemaligen Kriegsgegnern die treuesten Vasallen gemacht, und zwar innerhalb von Minuten. Das ging ruckzuck. Und die standen sich dann tatsächlich bis 1989-90 bis unter die Zähne bewaffnet an der berühmt-berüchtigten Demarkationslinie durch Deutschland bewaffnet gegenüber und haben sich eben entsprechend auch entwickelt. Und die Gründung selber, also die Staatsgründung selber, in Ostberlin genauso wie in Bonn wurde tatsächlich auch initiiert durch die Alliierten.
Mhm. Also fangen wir mal an. Genau, hast das alles gar nicht gewollt?
Fangen wir mal im Westen an. Fangen wir mal im Westen an. Die Franzosen, die Briten und die Engländer und die Amerikaner, die hier Besatzungszonen hatten, haben relativ schnell gesehen, dass alleine diese Zonen, also als kleines Stückchen sozusagen, nicht besonders wirtschaftlich arbeiten können. Sie haben 1947 die B-Zone gemacht, USA und England. Da kam dann 1948 Frankreich hinzu. Dann wurde es die Tri-Zone. Mit dem berühmten Gassenhauer, wir sind die Einwohner von Trizonesien.
Die Eingeborenen,
Entschuldigung, von Trizonesien. Ich war damals nicht dabei.
Wie, du bist doch auch in deinen 70ern, was heißt, du warst damals nicht dabei?
Ich war damals nicht dabei.
Wie, wo warst du denn damals?
Ja, ich bin noch zu jung.
Ach, die Gnade der späten Geburt.
Jawohl.
Der noch späteren Geburt.
Der noch späteren Geburt. Also, die haben also die einen wirtschaftlichen Zusammenschluss gemacht, und das ist ja immer die Grundlage dann auch für spätere, das kann man in der Geschichte sehr schön nachvollziehen, für spätere politische Einigung. Und dann kam 1948 die Einführung der D-Mark dazu. Die D-Mark sollte dann auch in West-Berlin gelten und galt auch, und das führte dann zur berühmten Abriegelung West-Berlins vom Rest der Bundesrepublik. Also West-Berlin lag ja einerseits gegenüber Ost-Berlin und andererseits rund um Brandenburg. Und Brandenburg gehörte zur Ostzone, zur sowjetischen Besatzungszone. Und Stalin riegelte dann die West-Berliner ab, und es kam zur Einrichtung der Luftbrücke, die bis 1949 im Mai Berlin aus der Luft versorgt hat, wobei einschränkend hinzugefügt werden muss, dass viele Bewohner der sowjetischen Besatzungszone diesen Unfug auch nicht mitgemacht haben, also aus Brandenburg Lebensmittel nach Berlin gebracht haben über die grüne Grenze. Also insofern war die Luftversorgung natürlich elementar und extrem wichtig. Ohne die wäre die Stadt vermutlich verhungert. Auf der anderen Seite gab es aber eben auch sehr viel, ich sag mal, kleinere Mengen an Lebensmitteln und was man so brauchte, aus der, ich sag mal, Region, aus der Nachbarschaft.
Ja, war bestimmt auch ein gutes Geschäft für die Leute, die dann irgendwie den Westberlinern irgendwie noch gut einen abknöpfen konnten.
Ne? Genau, jedenfalls, Das war eine wirklich dramatische Situation, die aber schon vollkommen klar machte, da gibt es kaum noch eine Verständigung. Also stell dir mal vor, die Stadt ist mehr als ein Jahr lang oder fast ein Jahr lang geteilt, also militärisch abgeriegelt, und dann sagt einer, ach, es war nicht so, nehme ich alles zurück, jetzt machen wir wieder Einheit. Das war schwer vorstellbar, zumal in Ostdeutschland, der späteren DDR, schon 1946 etwas passiert ist, was im Westen auf helle Empörung gestoßen ist, nämlich die Zwangsvereinigung von SPD und KPD zur SED. Mhm. Das war im Westen, selbst bei Konservativen, eine nicht nachvollziehbare Handlung, die auch bei der KPD, also bei den Kommunisten in Westdeutschland, nicht immer auf Zustimmung stieß. Also das war wirklich so ein Akt, der wirklich gnadenlos war, genau wie die spätere Einführung der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Aber davor gab es noch die Gründung der FDJ. Und da haben sie dann alle gesagt, also Freie Deutsche Jugend. Und da hieß es dann, ja, das ist jetzt genauso wie bei den Nazis, da gab es auch nur eine Partei, das war nämlich die NSDAP, und die Jugend war organisiert in der Hitlerjugend, in der HJ. Und beides waren Maßnahmen zur Durchsetzung der, ich sag mal, ideologischen und politischen Hoheit über die Bevölkerung, dadurch, dass man eben wesentliche Teile entweder in einer Partei integriert oder auf der anderen Seite in der Hitlerjugend alle in einer Gruppe zusammenfasst und sie dort indoktriniert. So, und das war dann eigentlich, also nach meinem Dafürhalten in diesen frühen Jahren schon klar, da wird nicht mehr viel, wie soll ich sagen? Da ist zu viel Porzellan zerbrochen, ganz genau. Und in der gleichen Zeit, also in der alle diese Dinge passiert sind, haben die Ostalliierten, also die Sowjetunion, der Gruppe Ulbricht, das war eine Gruppe von Exilanten, die in Moskau während des Krieges gelebt haben und dann mit einem Flugzeug unter Anleitung Walter Ulbrichts nach Ostberlin geflogen wurden, mit dem Auftrag Stalins, dort Verhältnisse herzurichten, die die Errichtung eines sozialistischen Staatswesens ermöglichen. Mit dabei war Wolfgang Leonhard, über dessen Erinnerungen und Berichte wir sehr viel über diese Gruppe Ulbricht wissen und über den inneren Kern. Und diese Gruppe.
Ich empfehle an dieser Stelle auch die Sendung, die ich gemacht habe mit dem Historiker Ilko Sascha Kowalczuk, der die Ulbricht-Biografie vorgelegt hat, Anfang 2024, 2000 Seiten inklusive Fußnoten. Mit dem habe ich sehr, sehr lange, fast 4 Stunden habe ich mit ihm über Ulbricht und was da los war und die Partei Neuen Typs und was da aus dem Stalinismus kam und so. Wirklich extrem ausführlich geredet.
Sind sogar 2 Bände.
Sind 2 Bände, ja, genau.
Sind 2 Bände.
Jeweils 1000 Seiten, ja.
Ja, also es ist wirklich hartes Brot, das muss man schon sagen. Aber der Typ war eben auch hart und er hat diese DDR, die dann damals entstanden ist, eben auch maßgeblich geprägt. Er war auch der Vertrauensmann Stalins, also das war schon klar. Also der hatte in Moskau natürlich Kontakte geknüpft und war eben derjenige, dem Stalin das Vertrauen geschenkt hat, in der sowjetischen Besatzungszone einen Staat aufzubauen, der dann letztendlich in der Langfristplanung in diesem Ostblock sein sollte, den Stalin als Cordon sanitaire um die Sowjetunion ziehen wollte, um auf jeden Fall gegen weitere Angriffe des von ihm sogenannten faschistischen Westens gewappnet zu sein. Und die Alliierten auf den Nachkriegskonferenzen haben diesem Ansinnen sozusagen stattgegeben. Bedauerlicherweise, weil damit sind viele Länder, die dann im Ostblock waren, über 40 Jahre lang auch drangsaliert worden. Und Ergebnisse teilweise sehen wir heute noch. Mhm. So, dann kommt also Ulbricht und der kriegt dann von der sowjetischen Militäradministration den Auftrag, eine Verfassung zu bilden, nachdem die Amerikaner, vor allem die Amerikaner, den Westdeutschen, also den Bewohnern der 3 westlichen alliierten Zonen, den Auftrag erteilt haben, eine zunächst einmal provisorische Verfassung für diese 3 Westzonen zu erarbeiten. Und das ist dann auch erfolgt im Parlamentarischen Rat, der 48, 49 insgesamt 9 Monate getagt hat und dann im Mai 1949 mit der Verabschiedung des Grundgesetzes am 23. Mai sozusagen den Staat gegründet hat.
Gibt's da eigentlich, gibt's da Protokolle der Sitzung des Parlamentarischen Rats?
Das stelle
ich mir irre spannend vor, wie die um jeden einzelnen Artikel dieses Grundgesetzes gefeilscht haben. Und
also alleine die Diskussion, ob man die Todesstrafe da reinschreiben soll oder nicht, umfasst natürlich Seiten. Und die Protokolle oder die nachvollziehbaren Unterlagen dieses Gremiums sind eine Quelle größten Vergnügens. Und es gibt also Bücher noch und nöcher, die genau das eben beschreiben. Und das Grundgesetz, damit will ich jetzt mal anfangen, das Grundgesetz sozusagen ist tatsächlich ein Provisorium, das stand ja auch in der Präambel, das soll so lange gelten, bis sozusagen die Einheit der Deutschen wiederhergestellt sei, das sei das die Voraussetzung sozusagen, damit man diese Verfassung überhaupt macht. Und da gibt es eben den berühmten Artikel 23, in dem da drin steht, dass dieses Grundgesetz gilt für die Länder der Westzonen. Mhm. Sollten andere dazukommen, treten die einfach bei. So, das ist dann das, was hinterher letztendlich auch gemacht wurde durch Beschluss der Volkskammer, dass du in einer historischen Sekunde einfach schwuppdiwupp dich Artikel 23 ziehst und damit gilt das Grundgesetz auch für die Länder, die dann beitreten.
Das Beitrittsgebiet hieß es ja.
Das sind die 5 neuen Bundesländer, ja. Genau, also die ehemalige DDR. So, damit war das Grundgesetz beschlossen. Es ist unterschrieben worden von allen westlichen Bundesländern bis auf Bayern. Die haben das dann später nachgeholt. Und es gab tatsächlich 4 Frauen und, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, 61 Männer, die diese Verfassung erarbeitet haben. Federführend waren auf der einen Seite Konrad Adenauer, der auch den Vorsitz hatte, und auf der anderen Seite Carlo Schmidt, der auch noch lange Zeit im Deutschen Bundestag für die SPD tätig war. Und die, ich sag mal, Granden dieser Parteien, also SPD, CDU und dann natürlich auch schon FDP, haben dieses Ding mit Hilfe von Juristen ins Werk gesetzt. Sie haben sich im Grunde genommen bezogen auf die erste deutsche Verfassung des Jahres 1848 bei der Deutschen Revolution in Frankfurt und auf die Weimarer Verfassung und haben daraus dann sozusagen die Schlüsse gezogen und haben eben die Weimarer Verfassung tatsächlich deutlich stabilisiert. Ich bin immer noch der Hoffnung, dass sie genügend stabilisiert hat, um sie auch gegen die AfD zu schützen. Mhm. Aber das war im Grunde genommen die Hauptleistung, dass also die starke Stellung des Bundespräsidenten deutlichst reduziert wurde, dass es ein konstruktives Misstrauensvotum gibt, dass man nicht einfach jemanden, einen Minister oder einen Bundeskanzler abwählen kann durch Misstrauensantrag, sondern muss einen neuen gleichzeitig wählen. Also all solche Dinge sind da reingeschrieben worden und man kann, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass dieses Grundgesetz schon ein großer Wurf ist, der, ich sag mal, leider mittlerweile so ein bisschen verwässert wurde. ich finde, die Notstandsgesetze in den 60ern und die Veränderung des Asylparagrafen haben die Verfassung schon, ich sag mal, deutlich
untergraben.
Ja, schlechter gemacht, sage ich mal. Ja. Auf der anderen Seite verstehe ich schon, dass Staatsnotstand und hohe Einwanderungszahlen in beiden Fällen, als man 1949 das aufgeschrieben hat, nicht so vorstellbar waren. Insofern muss ich so eine Verfassung natürlich auch modernisieren und da wir jetzt schon mal gerade so schön dabei
sind. Die Umstände, die dazu führen, sind ja dann eher das Problem.
Also auch das.
Das war halt damals die Notstandsgesetze, das war halt irgendwie Kommunistenpanik und ja, das Aufweichen des Asylrechts, das war halt Nazi-Panik. Und das ist
auch Panik.
Panik, also das ist ja im Grunde so fast sowas wie eine Moral Panic, die da anfängt. Weil es gab, das Problem war ja so groß gar nicht, dass es einer solchen Lösung bedarf hätte.
Ja,
beide Male. Also man hätte andere, einfachere Lösungen finden können. Und diese Panik, die ist halt immer ein sehr schlechter Ratgeber. Und ich finde, Panik sollte man die Verfassung erst recht nicht anfassen.
Ja, das stimmt. Aber das wissen wir alles hinterher besser als vorher oder währenddessen. Aber dennoch, ich finde, das ist immer noch ganz gut. Und da wir jetzt schon mal gerade so schön dabei sind und natürlich jetzt auch bald so ein rundes Jubiläum kommt, was wäre vielleicht wirklich nochmal eine Idee zu überlegen, ob man jetzt tatsächlich eine neue Verfassung aufschreibt und sich einfach nochmal vergewissert, dass das Grundgesetz eben in weiten Teilen wirklich toll ist.
Alleine die Diskussionen darüber, also es dauert ja mehrere Jahre, aber allein die öffentlichen Diskussionen darüber wären schon wirklich spannend, gut. Würden auch wirklich.
Also ich plädiere, dass man das machen soll, aber absolut. Ich weiß, dass das auch Bedenken gibt, dass dann eben da zum Beispiel das Asylrecht rausfliegt und so und dass man dann Referentenentscheidungen reintut und so weiter. Also alles so Dinge, die relativ problematisch sind. Das will ich jetzt aber gar nicht so weit ausführen. Ich sage nur, das wäre so mal so ein Gedankenanstoß. Während nämlich das Grundgesetz und die Staatsgründung im Mai 49 im Westen stattfand, war das Gleiche sozusagen im Schwange im Osten und da fand es dann am 7. Oktober statt, also etwas später. Und dann standen eben zwei deutsche Staaten da und das wirklich, ich sag mal, Beeindruckende finde ich auch im Nachhinein. Diese beiden Staaten sind irgendwie immer noch halbwegs miteinander umgegangen. Also es war jetzt nicht so, dass die wirklich ernsthaft kriegerisch wurden. Es wurden niemals die diplomatischen Beziehungen gänzlich abgebrochen, sondern man hat immer versucht, miteinander zu reden. Und das, obwohl diese beiden Staaten sogenannte Frontstaaten waren. Also der
und
Westen.
Systemfeinde.
Ja, Systemfeinde sowieso, das ist ja klar, aber die waren Frontstaaten, die waren also echt an der Klicklinie, ja, also da hätte es knallen können und wenn es geknallt hätte, dann hätte es auf jeden Fall in Berlin geknallt oder entlang der Demarkationslinie, das waren 1300 Kilometer, glaube ich, also zwischen Bayern irgendwo und oben an der Ostsee, da war die Linie und da war die Grenze und da hätte man irgendwie den Krieg dann in der, ich sag mal, vor der Haustür gehabt und das ist natürlich auch ein deutsches Trauma, also Kriege, für die man eigentlich gar nichts konnte, haben sehr oft in der Geschichte der Deutschen auf deutschem Boden stattgefunden. Und vielleicht war das der Punkt, weswegen beide zurückgeschreckt haben oder sich irgendwie noch wieder benommen haben. Da gab es ja tatsächlich so ein paar Punkte, wo man dachte, so, jetzt wird es schwierig. Also der Juniaufstand 1953, wie der mit Hilfe der Roten Armee niedergeschlagen wurde, das war wirklich ein hartes Brot. Da standen sich dann wenig später diese beiden amerikanischen und sowjetischen Panzer an der Friedrichstraße gegenüber, schussbereit. Und da hat es angeblich jedenfalls ein Telefon gegeben am Checkpoint. Und dann hat irgendeiner gesagt, wir schießen nicht. Ich glaube, es war Khrushchev. Also insofern, es waren schon sehr viele schwierige Dinge dabei. Aber sie haben sich einerseits immer wieder zurückgenommen. Aber andererseits, und das ist etwas, was ich bis dahin auch nicht so richtig auf dem Schirm hatte, sie haben die Menschen tatsächlich grundlegend anders entwickelt. Also Menschen, die 40 Jahre in der DDR gelebt haben, sind da anders rausgekommen als diejenigen, die 40 Jahre in der Bundesrepublik gelebt haben. Was erstmal nicht so sehr erstaunlich ist, aber da geht es nicht nur oberflächlich um Konsum und Reisefreiheit und politische Partizipation und so ein Pipi. Nee, es geht um Einstellungen. Also welche Einstellung habe ich zum Staat? Möchte ich eine etwas autokratische oder autoritäre Führung oder möchte ich mich in diesem Wirrwarr einer Demokratie zurechtfinden, die ja total schwierig sein kann? Akzeptiere ich Menschen anderer Hautfarbe, anderer Religion, anderer Ethnien oder tue ich das nicht? Und da war zwar auf beiden Seiten wurden, auf der einen Seite wurden Fidschis geklatscht, in Anführungsstrichen, und auf der anderen Seite wurden Türken verprügelt und Asylantenwohnheime in Brand gesetzt. Also da waren ähnliche Exzesse, aber wir haben im Westen dann auf die lange Dauer gesehen von 30, 40 Jahren mittlerweile 2 oder 3 Generationen Türken sozusagen assimiliert oder die haben sich assimiliert. Die merkst du gar nicht mehr. Die sprechen genauso Deutsch und Dialekt und so wie wir und haben vielleicht ein bisschen dunklere Haare, aber das war's dann auch.
Und heißen halt nicht Michael.
Ja, heißen nicht Michael, genau. Das findest du in der DDR, der ehemaligen, nicht so richtig. Da haben sich diese Leute eben nicht integriert, weil es auch gar keine Möglichkeit gab, sich da zu integrieren. Es war auch nicht gewollt.
Ja,
es war es war verhindert. Also die
Migration, die in die DDR stattgefunden hat, das war ja im Wesentlichen auch Zwangsmigration, also dann mit Vietnam, mit einzelnen afrikanischen Staaten, wo dann Arbeitskräfte reingeholt wurden und so. Und die wurden kaserniert und abgeschottet, weitgehend, ne?
Ja, die wurden abgeschottet, aber es ist auf jeden Fall nicht nur Zwang gewesen, sondern es war auch andersrum. Also Mosambik zum Beispiel, die berühmten Vertragsarbeiter aus Mosambik, die kamen auf Wunsch der mosambikanischen Regierung, die ja da revolutionär war zu der Zeit und einfach keine Kohle mehr hatte. Also die hatten einen Arbeitskräfteüberschuss und ein Kohleproblem und haben sich dann im sozialistischen Block umgehört, wer könnte uns denn ein paar tausend Arbeiter abnehmen. Ja. Also es gibt so, das haben wir ähnlich gemacht. Also wir haben mit der Türkei Abkommen geschlossen, weil wir brauchen so und so viele Leute bei Ford am Fließband. Und die Türkei hat gesagt, das ist super, wir haben hohe Jugendarbeitslosigkeit und wissen gar nicht, wohin mit den Kindern oder den Jugendlichen. Also nehmt die mal. So, aber auf 3 Jahre und ohne ihre Frauen. Was für ein Wahnsinn. Und damit kannst du dann sehen, jo, das war ein Fehler. So, das ist alles ähnlich verlaufen, aber trotzdem sind wir in unserer Denke und in unserem Herangehen an die Realität eben sehr unterschiedlich erzogen worden, kann man ja nicht anders sagen. Ja. Und das haben wir immer noch nicht überwunden, sage ich mal. Wir sind immer noch nicht auf einem Nenner und ich glaube auch nicht, dass wir das hinkriegen.
Sag mal so, Steffen Mau, der Soziologe, sagt ja, dass wir werden immer unterschiedlich bleiben und das ist auch völlig in Ordnung, weil was hat denn ein Schleswig-Holsteiner mit einem Bayern zu tun?
Ja, und was hat hauptsächlich auch ein Mecklenburger mit einem Württemberger zu tun, um das mal über die Grenze rüberzubringen. Ja, aber trotzdem kann der Schleswig-Holsteiner mit dem Bayern mehr anfangen als der Württemberger mit dem MacPom-Mensch.
Ja gut, aber die beiden haben auch 40 Jahre Vorsprung miteinander
was anzufangen. Genau, ich sag ja, das ist völlig richtig. Ich wollte nur einfach, ich würde das gerne versuchen zu erklären, was gerade passiert. Und weil wir gucken uns da die Wahlergebnisse in Ostdeutschland und sagen, was für eine Scheiße. Ja klar, was für eine Scheiße. Aber wir müssen auch mal zur Kenntnis nehmen, dass wir Wessis eben auf diese Unterschiede 30 Jahre lang nicht besonders viel Rücksicht genommen haben, sondern wir haben einfach so getan, als sind die jetzt auch Wessis. Das stimmt aber nicht.
Den Vorwurf gebe ich dann aber auch in den Osten, weil die haben auch lang genug so getan, als wären sie jetzt auch
Wessis.
Also da muss noch viel diskutiert werden und vor allen Dingen muss, glaube ich, Ostdeutschland mit sich selbst diskutieren.
Ja, das müssen sie.
Ich glaube, der Westen muss sich da raushalten, weitgehend jedenfalls.
Pass auf, ich wollte nur sagen, die Ossis haben von Wessis, oder wir sagen das jetzt mal so, ohne dass man das jetzt
nicht nimmt. Die Ostler und die Westler, genau.
Haben gefordert, dass man jetzt möglichst schnell Einheit macht, dass man möglichst schnell die D-Mark rüberbringt und all diese Dinge. Und wir, die Wessis, haben das gemacht.
Und geglaubt, das würde reichen.
Ohne eine Ahnung zu haben, was da eigentlich wirklich passiert. Wir haben einfach gesagt, das müssen wir jetzt machen, sonst kommen die alle hier angelaufen, dann hocken die hier und was machen wir dann?
Naja, ist ja so, das Problem ist ja, glaube ich, es hat im Westen ja funktioniert. Ne? Also, dass der Westen, also die Bundesrepublik West, eine offene Gesellschaft geworden ist, ist ja vermutlich im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sie gleichzeitig eine wohlhabende Gesellschaft geworden ist.
Ja.
Wenn die gedarbt und gehungert hätten, dann hätten wir wahrscheinlich auch eine Autokratie im Westen erlebt. Ne?
Vollkommen klar.
Und das ist, glaube ich, das große Missverständnis, dass wir gedacht haben, wieso, man muss da ja nur Geld hintun, dann wären die auch liberal.
Ja, das Problem ist tatsächlich auch, wir sind in Westdeutschland wird so viel vererbt wie noch nie. Und in Ostdeutschland wird überhaupt nichts vererbt, weil da nichts zu vererben ist, weil das alles denen nicht gehört. 2%
oder sowas. Ne?
Ja, denen gehörte das nicht. Also das sind alles Unterschiede, die muss man sich klar machen. Und insofern ist diese doppelte Staatsgründung eben mit der deutschen Einheit nicht verschwunden, sondern sie lebt bis zum heutigen Tage weiter. Mhm. Und ich glaube auch, dass das noch ein paar weitere Jahre dauert, bis vielleicht wirklich eine neue Generation nachgewachsen ist, die es einfach nicht anders kennt. Und die dann selbst auch vielleicht sich was aufbauen können, ähnlich wie denen, die in Westdeutschland das waren. Da muss man aber einfach dazu sagen, die Zeit heute ist zum Aufbauen von Vermögen oder von Werten oder von Dingen, die man schätzt, schwieriger, weit schwieriger als die Zeit, in der wir das gemacht haben, weil da war alles im Eimer und da konnte man alles von vorne anfangen. Mhm. Und das ist natürlich mit Hilfe der Alliierten zum Beispiel natürlich auch viel einfacher gewesen als eben jetzt. Insofern ist diese doppelte Staatsgründung auch eben der Beginn eines doppelten Weges und dieser doppelte Weg führt immer noch parallel und ist noch nicht miteinander verschlungen.
Im Übrigen verweise ich auf zwei Bücher eines befreundeten Historikers, er heißt Ilko Sascha Kowalczuk. Über beide Bücher habe ich mit Ilko gesprochen und die finde ich beide sehr aufschlussreich. Das eine heißt Die Übernahme Ostdeutschlands. Da setzt er sich auseinander eben mit diesem Vereinigungsprozess damals. Links gibt es in den Shownotes. Und das andere Buch ist dieses Jahr erschienen, das heißt Freiheitsschock und ist ein sehr wütendes Buch von Ilko, darüber habe ich auch mit ihm geredet. Und da seziert er halt auch, was denn dieser große Unterschied ist, also dieser Hang zum autoritär-populistischen, den wir in Ostdeutschland gerade sehen. Also beides sehr lesenswerte Bücher und alles drei, was ich mit Ilko besprochen habe, schöner Zufall jetzt, alles drei, was ich mit Ilko besprochen habe, sind sehr schön zu hörende Sendungen.
Ja, wie schön. Ich gratuliere.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 7. Oktober 2024 auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.